Die Parteien in der Bundesrepublik Deutschland und das politische System in der Bundesrepublik Deutschland seien dringend überholungswürdig. Das legt da der Buchautor und Jurist wie Anwalt Friedemann Willemer. Im Gespräch. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Willemer. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, Herr Lenz, auf das Allerherzlichste. Schön, dass wir miteinander einmal sprechen können.
Wir dürfen heute mit Ihnen sprechen in der schönen Stadt Zittau in Ostsachsen. Was hat Sie dorthin verschlagen, Herr Willemer?
Ja, das ist an sich eine lange Geschichte. Wenn ich sie zu Ende erzählen würde, wäre wahrscheinlich unser Interview zu Ende. Ich will es kurz machen. Ich bin 89 rüber in die DDR damals und habe beratende Tätigkeit. Ich bin ja Anwalt und habe beratende Tätigkeiten aufgenommen. Und im Zuge dieser Tätigkeiten habe ich sechs Kanzleien gegründet und beratende Tätigkeit in Sachsen-Brandenburg dann ausgeübt. Und eine Kanzlei, die habe ich mal dazu gekauft, das war Zittau. Und das war so faszinierend für mich, weil in Zittau gibt es im Gegensatz, ich komme ja aus Hamburg, richtige Berge. Das Zittauer Gebirge, wunderschön, kann ich nur empfehlen für eine kurze Reise. Und es gibt den höchsten Berg, die Lausche, mit 800 Metern, etwas sogar darüber. Jetzt haben sie sogar einen sehr schönen Aussichtsturm. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann auch 2005 hierher gezogen bin. Die Tätigkeit war nun mal hier. Ne?
Herr Willemer, Sie sind Jurist, Sie sind Rechtsanwalt und Sie haben Erfahrungen gesammelt, sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland. Sie haben zuletzt ein Werk veröffentlicht, in dem Sie eine Lösungsmöglichkeit für die ja nun wahrscheinlich jedem Menschen evidente, aufscheinende Krise der Demokratie aufzeigen. Und zwar vom Scheitern der repräsentativen Demokratie. Eine demokratische Tragödie, in diesem Fall dann in 4 Akten. Bei Ihnen, warum, was ist die, zunächst einmal, was ist die repräsentative Demokratie?
Und zunächst bin ich, wie ich denke, die meisten Deutschen davon ausgegangen, dass wir in einer Demokratie leben. Und ich war, weil ich so gedacht habe, auch mal eine Zeit lang in der Jungen Union, in der CDU. Ich war eine Zeit lang sogar sehr lange, über 25 Jahre in der SPD. Das heißt, man war da irgendwo mit diesem Staat, war man im Reinen. Und inzwischen, nachdem ich mit diesem Buch angefangen habe, das ist eben das Problem. Wenn man ein alter, weißer, grantiger Mann wird, dann schaut man sich wahrscheinlich die Dinge doch mal ein bisschen anders an. Und hinzu kam, ich habe nicht mehr so intensiv anwaltlich gearbeitet und hatte Zeit. Und Zeit ist offensichtlich dann, wie man sieht, kommt man dann auf dumme Gedanken und schreibt dann so ein Buch vom Scheitern der repräsentativen Demokratie. Und inzwischen bin ich der Auffassung, ich will es mal hart ausdrücken, man möge es mir nachsehen, wir hatten noch nie eine Demokratie in Deutschland, nach 1949. Es war immer eine Parteienherrschaft. Und es war immer gewollt, diese Parteienherrschaft. Und was mich besonders als Jurist störte, wie gesagt, Erkenntnisse, die ich meine jetzt getroffen zu haben. Wir haben noch nicht mal einen Rechtsstaat. Und das sind natürlich knallharte Äußerungen. Und bevor man sich wagt, solche Dinge zu äußern, heutzutage ist es ja manchmal etwas schwierig, von seiner Meinungsäußerungsfreiheit Gebrauch zu machen. Aber ich wollte mit dem Buch eben von meiner Äußerungsfreiheit Gebrauch machen. Ich wollte meine Meinung sagen. Und da bin ich, Herr Lenz, auch ganz beim Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat hervorragende Urteile verkündet zur Meinungsäußerungsfreiheit. Und der Rahmen, den das Bundesverfassungsgericht bisher in ständiger Rechtsprechung für die Meinungsäußerungsfreiheit gesetzt ist, ist riesengroß. Und da dachte ich, wenn das Bundesverfassungsgericht meint, man kann sich so weitgehend äußern, dann greife ich auch mal zur Feder und komme dann zu diesem Buch.
Und Sie lassen es richtig krachen, unterlegen das Ganze aber zunächst mit einer eingehenden Analyse. Zunächst nochmal die Frage, was ist denn repräsentative Demokratie und warum sprechen Sie mit dem Philosophen Karl Jaspers gesprochen von einer Parteienoligarchie?
Ja, repräsentative Demokratie ist ja das, was sich, ich will es mal so sagen, die Väter, da begann es eigentlich, die Väter der amerikanischen Verfassung ausgedacht haben. Nach der Freiheitserklärung hat sich Amerika ja eine Verfassung gegeben. Und dann war die Frage, welches System führen wir ein? Es war mitten in der Zeit der Aufklärung, 1787 und so weiter, mitten in der Zeit der Aufklärung. Und die Aufklärung hatte ja eigentlich vor, sich vom Absolutismus zu trennen, ihn abzuschaffen, ihn auf dem Müllhaufen der Geschichte zu entsorgen.
Absolutismus ist Fürstenherrschaft. Also ein Erster, ein Fürst, der im Grunde über alles gebietet und von Gottes Gnaden sich eingesetzt sieht als Alleinherrscher mit solchen Phänomenen wie und Scheußlichkeiten wie dem Recht der ersten Nacht und dem Recht Steuern, also nach Goodwill, nach eigenem Ermessen festzulegen und einzutreiben, etc.
Ja, die Aufklärung hat sich ja gegen dieses absolutistische System gewandt, siehe dann die Französische Revolution. Und parallel kann man sagen, die Entwicklung in Amerika und die Verfasser des Grundgesetzes, vor allem des Grundgesetzes, nicht der amerikanischen Verfassung, vor allen Dingen ein James Madison, der maßgeblich an dieser Verfassung gearbeitet hat. Vor dem stammen auch die Bill of Rights. Das ist ja auch eine tolle Erklärung zu den Menschenrechten.
Gestatten Sie, Herr Willemer, lassen Sie uns doch mal ganz grundlegend an die Sache rangehen. Was bedeutet das Wort Demokratie? Können Sie mir das einmal übersetzen?
Ja, Demokratie heißt schlicht und einfach, ganz schlicht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Siehe Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz oder einfacher ausgedrückt, der Staat in Händen des Volkes. Nur wo der Staat in den Händen des Volkes ist, herrscht Demokratie. Und James Madison, der Verfasser der amerikanischen Verfassung, wesentlich jedenfalls, hat sich dieses repräsentative System ausgedacht. Und das hat er in seinen Federal Papers, nennt sich das, 1787 sind die veröffentlicht worden, hat er das auch begründet. Und diese Begründung von James Madison gilt nach wie vor heute wie die repräsentative Demokratie, ich will es mal so sagen, und schmackhaft gemacht wird. Und hat gesagt, diese Körperschaft von gewählten Bürgern, die sind von Weisheit getragen. Sie sind nur dem Interesse des Staates sind sie verpflichtet.
Das Volk sie sind
die Vertreter, das ist ja Repräsentation, die Repräsentanten sind nur erfüllt von Interesse für ihren Staat, für ihr Land. Sie sind Patrioten. Sie sind nicht von irgendwelchen Parteilichkeiten abhängig oder von einem Zeitgeist, sondern sie wissen am ehesten, wie ein Volk geführt werden soll. Und deshalb entscheidet man sich für ein repräsentatives System, weil das Volk, so die Väter jedenfalls des Grundgesetzes gesagt haben, siehe Nazi-Vergangenheit, diese grauenvollen Jahre. Das Volk hat versagt, sehr Nazi-Vergangenheit. Und jetzt müssen wir sorgen, dass wir institutionell ein System schaffen, und das ist repräsentativ institutionell, ein System schaffen, dass das Volk möglichst nicht wieder zu solchen grauenvollen Dingen neigt, sondern, sagen wir mal, irgendwelchen Scharlatanen hinterherläuft. Und dafür schaffen wir dieses repräsentative System. Und exakt haben es auch die Väter des Grundgesetzes umgesetzt, haben gesagt, die Repräsentanten, sind diejenigen, die das entscheidende Wort in einem Staat zu treffen haben, die die Schicksalsfragen zu entscheiden haben. Und die Väter des Grundgesetzes haben es damit begründet, dass sie sagen, wir müssen vorsichtig sein mit dem deutschen Volk. Es hat, wie gesagt, im Hitlerfaschismus versagt. Und deshalb ist es möglichst von allen Entscheidungen abzuhalten. Wir machen es so, wir schreiben zwar rein, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, denn das ist Demokratie. Aber wir setzen darüber eben dieses repräsentative System, das aus Repräsentanten besteht, die, so James Madison, dem Wohle eines Staates am ehesten zugeneigt sind.
Herr Willemer, ob das Volk insgesamt versagt hat und das auch noch für alle Zeit, stellen Sie in Ihrem Werk auch selber in Frage. Sie nennen den 20. Februar 1933, also kurz vor der dann Inaugurierung der Nazi-Herrschaft, ja zunächst auf demokratischem Wege, zumindest oberflächlich, denn an jenem besagten Tage trafen sich 25 großindustrielle Bankiers, Rüstungsmagnaten etc. mit weiteren Parteivertretern bürgerlicher Parteien und eben jener NSDAP, also den Nazis, und verabredeten im Grunde den späteren Coup und dann die Aussetzung jedweder demokratischer Verfahrensweise aus der Weimarer Republik. Grundsätzlich wollen Sie ja eher dem Volk vertrauen. Wir sollten vielleicht zunächst nochmal die der Repräsentation nachspüren. Was bedeutet das eigentlich im demokratischen Sinne, politischen Sinne? Ja, zunächst mal Volksvertreter. Das Volk wählt und entscheidet also nicht selber, sondern wählt lediglich ihre eigene Vertretung, die Repräsentanten, die dann in der Repräsentation das Volk, die verschiedenen divergierenden Meinungen, unterschiedlichen Meinungen im Volk abbilden sollen und dann zu einem Kompromiss bringen sollen und dann entscheiden sollen. Wäre das einigermaßen korrekt zusammengefasst?
Ja, also so ist jedenfalls das Grundgesetz konzipiert. Ja. Und auch nochmal vorweg, Herr Lenz, wenn man das Grundgesetz, so wie es geschrieben wurde, auch so umgesetzt hätte, dann könnte man sagen, es ist das perfekte demokratische System, das repräsentativ geformt ist. Man muss sagen, es ist eine wirklich hervorragende verfassungsrechtliche staatspolitische Arbeit, das Grundgesetz. Und es ist an alles gedacht worden. Und vor allen Dingen ist gedacht worden, und da beginnt eben Demokratie auch in einem, was Sie ja jetzt angesprochen haben, in einem repräsentativen System. Das heißt, nach Montesquieu, in seiner Schrift vom Geist der Gesetze, hat er es ausgearbeitet, die Gewaltenteilung. Und Gewaltenteilung heißt, Legislative, Exekutive und Judikative sind getrennt voneinander. Und
die Gesetzgebende, wenn Sie gestatten, Herr Willemer, die Gesetzgebende Gewalt, zum Schluss die Judikative, die richtende Gewalt und dann die Exekutive, also Regierungsorgane bis hinunter zur Polizei.
Und das Regierungsorgan beziehungsweise der Staat hat ja das Staatsmonopol, hat das Gewaltmonopol. Und dieses Gewaltmonopol muss ja eingehegt werden. Und Montesquieu hat es in seiner Schrift vom Geist der Gesetze sehr schön formuliert. Wenn wir keine Gewaltenteilung haben, dann herrscht keine Freiheit mehr in einem Staat. Und dann herrscht Despotismus. Und er hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass diese drei Gewalten total, total unabhängig voneinander sind und sich gegenseitig überwachen, beziehungsweise mehr aus dem Gesichtspunkt, die Legislative überwacht die Regierung, also das Parlament überwacht die Regierung, und die Rechtsprechung, die Judikative, überwacht Legislative und Exekutive. Die werden überwacht. Und dieses System steht auch so perfekt umgesetzt im Grundgesetz. Nur das eine ist die Verfassung. An die habe ich ja auch sehr lange geglaubt, dass das alles so wunderbar funktioniert. Und dann wäre es auch eine super, so kann man sagen, eine wunderbare repräsentative Demokratie. Also perfekt. Aber Jetzt kommt das voran, was ist die Verfassungswirklichkeit?
Ja, der, wenn Sie gestatten, Herr Willemann, der Dichter Bertolt Brecht sagte, alle, zitierte unter anderem das Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, aber wohin? Wohin geht sie denn, diese Staatsgewalt? Und da haben Sie und Millionen weiterer Menschen in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Ländern, die sich mit der repräsentativen Demokratie versucht haben, den Eindruck, dass sie es zu tun haben mit einer Art Democracy Register Trademark, also Demokratie, und dann ist da dieses Markenzeichen TM dran. Sowohl die Regierung sagt, naja, wir sind doch, wir sind Demokraten, ja, wir sind demokratisch gewählt von euch, vom Volk. Und auf der anderen Seite steht in der BRD seit bald 3 Jahren, seit 28. März 2020, eine Demokratiebewegung mit Millionen und Abermillionen Teilnehmern, die sagen, nein, das kann keine Demokratie sein, wenn ihr uns solchen Maßnahmen aussetzt, wie unter der Corona-Geschehen, und uns neuerlich in Kriege treibt, die für uns, die wir nicht gestimmt haben, die wir nicht haben wollen. Siehe dem Stellvertreterkonflikt auf dem Territorium der Ukraine und den damit verbundenen Sanktionsregime, das also ja selbstverständlich insbesondere für die Menschen in der Bundesrepublik von extremem Nachteil ist. Also man hat in millionenfacher Anzahl den Eindruck, es mit Demokratie TM, Trademark, zu tun zu haben, aber irgendwie in dieser Packung scheint ein Produkt drin zu sein, das oft mit der Packungsbezeichnung Demokratie nichts mehr zu tun hat. Warum ist das so? Was ist dazu Ihre Erkenntnis?
Ja, Herr Lenz, das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, Wirtschaftskrieg gegen Russland oder die Corona-Maßnahmen in der Obrigkeit ausgerufenen Pandemie, sind im Grunde genommen, jetzt streng genommen, ist ein Handproblem. Denn auch ein Volk, wenn es dann die Staatsgewalt ausüben könnte, könnte sich ja mehrheitlich entscheiden, Krieg gegen Russland wiederzuführen. Auch ein Volk könnte sich mehrheitlich entscheiden, diese grauenvollen Maßnahmen, ich habe es jedenfalls so empfunden, in der Corona-Pandemie durchzuführen und jeden Einzelnen im Grunde genommen einzusperren. Kann ein Volk mehrheitlich entscheiden. Und diese Gefahr besteht natürlich. Und von daher gehe ich gar nicht darauf so ein, sind diese Maßnahmen, die Sie Repräsentanten jetzt getroffen haben, sind die zum Wohle oder nicht zum Wohle dieses Volkes, sondern ich gehe davon aus, und das ist der entscheidende Punkt, ist die Gewaltenteilung, ist sie tatsächlich umgesetzt? Und denn das soll ja gerade verhindern, was Sie gerade gesagt haben, dass es eventuell zu solchen Entscheidungen kommen, die dann eine, wie Karl Jaspers sagte, eine Parteienoligarchie getroffen hat, die auch nicht irgendwie kontrolliert werden, die einfach so durchgehen. Und das ist ja Absolutismus, in Vollendung. Was wir sonst hätten wir, bei Demokratie hätten wir die Diskussion, hätten wir über alles gesprochen und auch das Parlament wäre in der Lage zu sagen, halt, stopp, so geht es nicht, das wollen wir nicht. Und da denke ich, von vornherein ist es beabsichtigt worden von den großen Parteien, SPD und CDU, die hatten in einem parlamentarischen Rat, das war ja die verfassungsgebende Versammlung Deutschlands, die absolute Mehrheit, 85% der Stimmen waren bei CDU, CSU und SPD. Das heißt, sie konnten sich ihre Verfassung, ich will es mal salopp sagen, basteln. Nach außen hin, hatte ich schon gesagt, eine perfekte repräsentative Demokratie. Aber man kann inzwischen, denke ich, auch den Hintergedanken haben, habe ich da so viel Schlupflöcher eingebaut, dass ich nachher im Grunde genommen eine Parteienalleinherrschaft durchführen kann. Und wenn wir uns die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland anschauen, hatten wir immer nur Regierungen aus CDU, SPD hauptsächlich. Es hat geklappt. Es ist doch verständlich. Ich kann es auch nachvollziehen. Wenn ich Adenauer gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich möchte sichern, dass ich möglichst lange Kanzler bin, möglichst lange meine Entscheidung treffen.
Konrad Adenauer, erster Bundeskanzler der BRD ab 1949. Parteienoligarchie nennen Sie und Parteienalleinherrschaft. Was bedeutet das genau? Hat sich da ein Apparat verselbstständigt und ist nicht mehr angebunden an die an demokratische Faktoren? Denn wir gehen doch davon aus nach wie vor, dass wir da vielleicht manchmal mehr schlecht als recht, aber doch irgendwie repräsentiert werden mit unseren Farben. Rot, Grün, Gelb, Schwarz.
Ja, also Herr Lenz, Sie werden natürlich repräsentiert von den Abgeordneten im Parlament und in der Regierung, die dort uns versuchen, durch die Fairness dieser Welt zu bringen. Aber ich sagte ja schon mal, Montesquieu, Gewaltenteilung, schauen wir uns an, die Praxis. Und darauf habe ich dann auch in meinem Buch ja besonders Wert gelegt. Ein Zentrum der Gewaltenteilung ist eben das Parlament. Das Parlament soll die Regierung kontrollieren. Das Parlament ist im Grunde genommen das schärfste Kontrollorgan der Regierung. Und dieses Parlament als Kontrollorgan gibt es doch gar nicht. Das ist doch die Verfassungswirklichkeit. Sondern von vornherein waren es dort die Regierungsparteien, die hatten im Parlament ja die Mehrheit, notgedrungen, und die haben letztlich mehr oder weniger in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland alles durchgewunken, was von der Regierung kam. Kleine Änderungen da. Oder schauen Sie Untersuchungsausschüsse. Das ist noch eine Farce. Denken wir mal an jetzt ganz neu Scheuer, dieses Mount-Debakel unseres ehemaligen Verkehrsministers. Die Untersuchungsausschüsse dienen doch eigentlich nur, um den Minister die Regierung wieder reinzuwischen. Es kommt doch nichts dabei raus. Und das heißt, die Parteien haben nicht nur die Regierung in ihrer Hand, sie haben auch das Parlament in der Hand. Und nun könnte man sagen, oh, jetzt haben wir ja noch mal vielleicht ein bisschen das Bundesverfassungsgericht und nicht nur ein bisschen, sondern das haut denen auf die Finger. Und da ist ja wohl entscheidend, wer Verfassungsrichter wird. Und das System ist ja auch perfekt, jedenfalls unter dem Gesichtspunkt einer Parteienherrschaft.
Denn der Vorsitz des Bundesverfassungsgerichtshofs wird wiederum von Parteien bestimmt. Der aktuelle quasi Rückhalt der Demokratie, das Verfassungsgericht, hat ja seit Mitte, Ende 2020 einen neuen Vorsitzenden, Richter, den möglichen Problemjuristen Stefan Habart. Der war schon vor Beginn der Corona-Putschisten-Zeit umstritten und wurde auch erstmals, meines Erachtens erstmals, als einer der Kandidaten für den Vorsitz des Bundesverfassungsgerichts beklagt. Von anderen auch führenden Juristen. Was hat es mit diesem Stefan Habart aus Ihrer Sicht auf sich? Vielleicht ist das ja doch ein großartiger Mann und ein erfahrener, hoch angesehener Jurist gewesen, der für diesen Posten, diesen wichtigsten Posten in der deutschen Justiz, besonders geeignet gewesen ist.
Also ich denke, dass Herr Habart ein exzellenter Jurist ist. Gehe ich da mal davon aus. Das ist ja nicht das entscheidende Kriterium. Sondern man darf keine Nähe zu denen haben, die man kontrolliert. Wenn Sie einen Richter haben, der von dem bestimmt wird, gegen den Sie vorgehen wollen, was entsteht? Befangenheit. Sie denken, wird dieser Richter tatsächlich unbefangen über meine Verfassungsbeschwerde dann in diesem Fall entscheiden? Und dieses System haben die Parteien von Anfang an eingerichtet. SPD und CDU, CSU, das ist auch kein Geheimnis.
Ist Stefan Habart ein Merkelmann? Ist er von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, ins Amt gehievt worden? Aus seiner Anwaltskanzlei und Einflussorganisation, für die er zuvor tätig war.
Und genau das, Herr Lenz, passiert, wenn diese Absprache, vorliegt, dass SPD sagt, ich bestelle die Hälfte der Verfassungsrichter und CDU und CSU sagten, wir bestellen die anderen Hälfte. Und nun denkt man, man müsste ja, auch im Falle Habart zum Beispiel, ist ja eine wichtige Position, er sollte dann ja auch dann alsbald Präsident werden, was er auch ist, dann sagt man, wir machen ein transparentes Verfahren. Wir schreiben das aus, diese Stelle. Und dann bewerben sich fähige Juristen und dann gegebenenfalls, wenn wir 3 oder 4 oder 5 fähige Juristen haben, dann entscheidet das los nachher. Ganz zufällig. Keine Verbindung zu den Parteien.
Denn das Bundesverfassungsgericht müsste im Zweifelsfall dann etwa auch Maßnahmen, die damalige Kanzlerin Merkel im Jahr 2020 ja erließ, in Frage stellen können. Und das meinen Sie mit Gewaltenteilung. Es gibt gäbe im Falle einer echten Gewaltenteilung eine unabhängige Justiz und einen Richter, der die Freiheit dann auch hat, zu sagen, nein, Frau Kanzlerin, nein, liebe Regierung, ich fälle hier ein ganz anderes Urteil, das viel mehr an gesetzlichen Grundlagen und auch am Menschenrecht, etwa am Nürnberger Kodex, sich orientiert, etc. Und an der bisherigen Rechtspraxis in der BRD und nehme die entsprechenden Verordnungen zurück oder stelle sie zumindest in Abrede oder gebe sie zurück. Ich glaube, auch diese Möglichkeit hat ein Bundesverfassungsgericht dann an den Bundestag zur weiteren Bearbeitung der Gesetze etc. Das ist nicht geschehen und offenbar trägt doch dieser Stefan Habart noch etwas anderes mit als das Grundgesetz und die bisherige Rechtspraxis in der BRD. Wie?
Ja.
Sie erwähnen also auch Stefan Habart explizit in Ihrem Werk. Wie kommt so etwas zustande? Sie sagen, dass der ist quasi direkt von Parteiführern, nicht nur vom Parteiapparat, sondern von im Grunde Herrschern, in dem Fall Frau Merkel, dort eingesetzt worden. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, also man muss, wenn man ja Gewaltenteilung begreifen wollte als Kontrollorgan, dann kann es ja nicht sein, dass die Kontrollierten oder eventuell, wie man meint, die Täter in der Regierung den bestimmen, der über sie nachher richtet, über ihr Handeln. Und genau das passiert von der ersten Stunde der Bundesrepublik an. Das heißt, jetzt in Anführungsstriche, die Täter in Regierung und Parlament ja genauso, die eventuell verfassungswidrige Handlungen oder Gesetze beschließen, das sind ja die Täter. Die bestimmen die Richter, die dann über ihre Taten zu richten haben. Und das ist zwischen SPD und CDU abgestimmt. Und Herr Habart ist ja nur einer von vielen. Eine ganze Reihe der Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts waren CDU-Mitglieder oder SPD-Mitglieder. Herr Voskuhle jetzt mal nicht, aber davor waren eine ganze Anzahl SPD- oder CDU-Mitglieder. Und man kann sich natürlich vorstellen, in einem so intransparenten Verfahren, man weiß ja gar nicht, warum der oder die nun zum Verfassungsrichter ernannt wird, da vermutet man, selbst wenn sie nicht Parteimitglieder sind, dann kann man sich doch nur vorstellen, sie müssen den Stallgeruch der SPD oder der CDU haben. Denn ich würde mir doch nicht jemanden, einen Hochschulprofessor da, ins Amt eines Verfassungsrichters setzen wollen, der sich ausgezeichnet hat durch herbeste Kritik gegenüber, so zum Beispiel meine Person. Sie merken, ich habe ja so eine gewisse kritische Einstellung zu diesem Staat. Können Sie sich vorstellen, dass man mich zu einem Verfassungsrichter machen würde, der sich so kritisch gegenüber den Parteien äußert? Können Sie vergessen. Und das ist das Entscheidende. In allen Verfahren, die vom Verfassungsgericht stattfinden, muss der Bürger, und wir haben ja die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde, das heißt, wir können unsere Grundrechte zumindest versuchen einzufordern, und da muss der Bürger doch das Gefühl haben, Moment, da entscheiden die Richter, die von den Tätern, wie ich meine, die meine Grundrechte beseitigt haben, eingesetzt worden. Kann ich darauf hoffen, dass diese Richter dann auch in diesem Fall, in meinem Fall, wirklich unbefangen entscheiden wollen? Und hinzu kommt, die sind ja nur zwei Perioden, sind sie, glaube ich, 2x8 Jahre, können sie Verfassungsrichter sein. Dann scheiden sie aus. Nun scheiden sie aus, sind aber noch in einem Alter, wo sie vielleicht noch mal in der Wirtschaft oder in der Politik oder in der Wissenschaft Karriere machen wollen. Wenn sie sich ausgezeichnet hätten durch knallharte Urteile gegen Regierung und Parlament, können Sie sich vorstellen, dass Ihre Karriere dann munter weitergeht? Ich glaube nicht. Das führt natürlich zu Abhängigkeiten. Und deshalb sagt eben auch nun mal Montesquieu, da, wo es keine Gewaltenteilung gibt, und Sie sehen, wie wichtig das ist, wo es keine Gewaltenteilung gibt, wo wir kein Organ haben, auf das wir uns verlassen können, dann beginnt die Zeit des Despotismus, das heißt der Willkür. Und wir können uns nicht mehr verlassen darauf, dass diese Institutionen das erledigen, wofür sie eigentlich eingesetzt sind.
Herr Willemer, Sie nennen die Abhängigkeiten von Einflussorganisationen, von weiteren Karrieremöglichkeiten, schlichtweg die wirtschaftliche Abhängigkeit, die Karrieremöglichkeiten. Aber ist es nicht gerade so, dass wir unsere Volksvertreterinnen und Vertreter, die Repräsentanten, nicht deshalb so fürstlich entlohnen mit unserem Geld, damit sie gerade unabhängig und in unserem Sinne oder zumindest ihrem Gewissen folgend agieren und dann auch abstimmen können und das Regierungshandeln entsprechend ausrichten können, mit einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit, die demnach feit vor Bestechungsversuchen und vor auch Ängsten des Absturzes dann nach der politischen Karriere, des Nicht-Zurückfindens in bürgerliche Berufe.
Herr Lenz, das ist natürlich genau eigentlich richtig gedacht. Sie sollen unabhängig sein, denn Sie hatten es, glaube ich, schon erwähnt, es gilt das freie Mandat. Wie gesagt, das Grundgesetz ist hervorragend. Es gilt das freie Mandat. Es gibt keine Disziplinierung. Sie sind nur Ihrem Gewissen unterworfen. Und das bedeutet, Sie sollen nicht abhängig sein, und deshalb auch die Dotierung, die Sie angesprochen haben, von Zuwendungen irgendwelcher Lobbyverbände oder aber, dass Sie sich vorstellen können, oh, ich möchte doch gerne parlamentarischer Staatssekretär werden oder ich möchte doch gerne Beauftragter für dies und das werden. Und das kann ja nur die Regierung und die Partei. Das heißt, diese Abhängigkeit soll ja eigentlich nicht da sein. Und eigentlich auch da wieder austariert worden. Es gab mal Verfahren beim Bundesverfassungsgericht zum Fraktionszwang. Nicht? Das ist das eine, die Parteien zwingen ihren Abgeordneten in einer bestimmten Weise zu votieren. Und dann ist das zweite, was Sie angesprochen haben, die Lobbyverbände, die Industrie und wer auch immer, die auf die Abgeordneten einwirken, um zu erreichen, in eine bestimmte Richtung zu bestimmen, ein Gesetz einzubringen und so weiter. Und dazu das freie Mandat und auch die gute Diktierung. Nur, das bekommen Sie in einem Parteiensystem, bekommen Sie es doch gar nicht weg, wenn das beginnt mit dem Fraktionszwang. Und da hat das Bundesverfassungsgericht, damit hatte ich angefangen, mehrere Entscheidungen getroffen und hat gesagt, Fraktionszwang ist unzulässig. Es widerspricht dem freien Mandat. Aber Fraktionssolidarität, Sie sehen auch das schon, gab es Solidarität. Auch heute geht es ja auch immer nur um Solidarität. Wir müssen mit dem und so weiter solidarisch sein. Und auch dort hieß es, Fraktionssolidarität ist ja was Gutes. Die sind ja nur solidarisch mit irgendeinem anderen. Und Fraktionssolidarität ist zulässig. In dem Rahmen kann man also doch einen gewissen Einfluss auf die Abgeordneten ausüben, im Rahmen der Solidarität. Und Sie haben es zum Beispiel erlebt bei irgendeiner Abstimmung, wo Frau Merkel sagte, wir geben die Abstimmung frei. Man muss sich mal vorstellen, die Regierung sagt dem Parlament, das sie kontrollieren kann, sagt den Abgeordneten, wir geben die Abstimmung frei. Ihr dürft so entscheiden, wie das freie Mandat des Grundgesetzes euch es befiehlt letztlich. Und da geben sie dies frei, wie gnädig. Und das sind alles im Grunde genommen Symptome, wo sie merken, das sind Unwahrhaftigkeiten. Es sind Unwahrhaftigkeiten, die diesen Staat durchziehen. Ich hätte ja nichts dagegen.
Herr Willemer, ich darf dazu aus Ihrem Buch zitieren, Seite 84. In einer Parteienherrschaft bleibt das Volk unmündig. Es wird gleich einem Geschäftsunfähigen behandelt, dem ein Vormund zur Seite gestellt werden muss. Einem Vormund noch dazu, der keiner Kontrolle unterliegt, da die Kontrollorgane das Parlament okkupiert und die dritte und vierte Gewalt weitgehend mit seinen Gefolgsleuten besetzt hat. Das Volk hat die Entscheidungen der Parteien wie zu Zeiten der Fürsten ohne Widerspruchsmöglichkeiten hinzunehmen und darf allenfalls vor Wahlen hoffen, dass ihm die Parteien von seinem Geld ein paar Almosen zuteilen, wobei sich diese Versprechungen in der Regel nach der Wahl als haltlos erweisen. Und in der Folge weisen sie dann auf Artikel 38 Grundgesetz hin. Und besonderen Wert legen sie ja auch immer wieder in ihrer Analyse auf Artikel 146 des vorliegenden Grundgesetzes. Wie Sie eben darlegten, Krieg ist Frieden, Solidarität ist Zwang, beziehungsweise umgekehrt, Zwang heißt jetzt Solidarität. Vor allem dann, wenn die Solidarität mit den Mächtigen, den Reichen, den Konzernoligarchen ausgeübt werden soll und mit perversen Maßnahmen und Pharmakonzernen und so fort. Also diese Orwellsche Perversion, diese Umkehrung der Bedeutung haben Sie eben auch nochmal dargelegt. Wie kriegen wir das nun hin, dass wir diese Packung Democracy Trademark mal öffnen, final feststellen, also da ist ja irgendwie das ist ja einfach irgendwie eine Täuschung, ist ja was ganz anderes drin, als draufsteht, und uns dann davon zu emanzipieren, zu erheben und etwas Eigenes zu schaffen, das dann wirklich demokratisch ist.
Ja, also das ist ja mein Ansatz jetzt auch in meinem Buch, in meinem, glaube ich, Schlusskapitel, weise ich dann nochmal ausdrücklich, hat sie genannt, Artikel 146 hin. Und ich habe, dass man einen Artikel, der auch bei Ihnen in Apolut veröffentlicht wurde, als das Nadelöhr zur Demokratie bezeichnet. Und ich bin mit Karl Jaspers, um nochmal auf ihn zu kommen, vielleicht gehört es dazu, Karl Jaspers ist mir sozusagen, ist mein Mentor. Er hat vorgegeben, was ich dann weitergedacht habe. Und Karl Jaspers hat 1966 dieses Buch, ich zeige es mal, wohin treibt die Bundesrepublik Deutschland, also die Bundesrepublik, geschrieben. Und die Kritik, die Karl Jaspers dort äußerte, war vernichtend. Er hat schon damals gesagt, wir leben in einem Zustand der Unwahrhaftigkeit. Schon damals, 1966. Und hat eben auch den Begriff der Parteienoligarchie gewandt und zum Schluss auch noch gesagt, wir sind inzwischen, und da meinte er die Große Koalition, wenn wir zur Großen Koalition kommen, dann sind wir fast mittendrin in der Parteiendiktatur. So kritisch hat er es gesehen und hat gesagt, wir müssen aus diesem Labyrinth der Unwahrhaftigkeit, ich will es mal so bezeichnen, rauszukommen. Und das könnte über Artikel 146 eventuell geschehen. Und da muss man natürlich sagen, was will man? Was will man? Und wenn man das repräsentative System so gesehen hat oder so erlebt hat, wie wir das hier in der Bundesrepublik erleben, oder letztlich wie es in den USA und in anderen westlichen Staaten ja teilweise seit Jahrhunderten funktioniert, dann kann man eigentlich nur feststellen, die Gewaltenteilung wird in der Regel beseitigt. Es sind die alleinherrschenden Parteien, die alles bestimmen. Und das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das heißt, wir haben neue Herrscher. Statt der Könige von Gott als Gnaden, die Sie vorhin genannt haben, haben wir jetzt die Repräsentanten, die uns beherrschen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, diese Repräsentanten haben doch im Sinne jetzt wiederum von James Madison gute Arbeit geleistet. Sie haben zum Wohle des Staates, ihres Volkes gedient. Und das wollen wir völlig offen lassen. Nur, und das ist mein Anliegen, Macht wird immer missbraucht. Menschen können mit Macht nicht umgehen. Und dieses System führt ja dazu, dass die Macht gebündelt ist bei einzelnen Personen. Merkel, Kohl, Adenauer. Da war es gebündelt. Und deshalb sollte man die Aufklärung zu Ende gehen. Wir sind repräsentative Demokratie ist im Grunde nur der Schritt vom Feudalismus weg. Und inzwischen denke ich, die Besitzenden damals haben den Völkern eingeredet, wir machen das mit der repräsentativen Demokratie. Ihr da unten braucht euch nicht zu kümmern. Den Job, diese Drecksarbeit, die erledigen wir für euch. Ne? Ihr macht euren Job und wir machen oben unseren Job und dann ist alles erledigt. Und wir werden nur für euer Wohl sorgen. Und ihr habt ja auch die Möglichkeit der Wahl. Und mit der Wahl könnt ihr uns dann hier abservieren, wenn wir keine gute Arbeit geleistet haben. Aber die Wahl ist ja doch auch, wenn Sie so wollen, es ist ja letztlich die einzige Möglichkeit in Deutschland, überhaupt bestimmend auf den politischen Ablauf einzuwirken. Nur wenn Sie sehen, dass in der Bundesrepublik Deutschland immer nur diese paar etablierten Parteien gewählt werden, 70-80%, dann sehen Sie davor, vor der Wahl, mit der Wahl, während der Regierungsperiode eine unendliche Propaganda. die letztlich immer darauf hinausläuft, das Einzige, was uns regieren kann, sind diese Parteien. Alles andere könnt ihr vergessen. Und Sie sehen ja auch, wenn da so ein Newcomer wie AfD dann kommt, egal wie man jetzt zur AfD steht, er wird im Grunde genommen unwählbar gemacht. In diesem Fall als Nazi beschimpft. Oder die Basis, die ja bei der letzten Wahl versuchte, etwas zu gewinnen, die wurde totgeschwiegen. Das heißt also, dieses System ist so perfekt austariert, dass es immer wieder auf diese herrschenden Parteien, die wir zurzeit haben, hinausläuft. Und in Amerika ist es ja ganz deutlich, da gibt es seit Hunderten von Jahren im Grunde genommen nur die Repräsentanten und die Demokraten, die Republikaner und die Demokraten. Mehr gibt es da nicht. Und das muss letztlich aufgebrochen werden. Wir müssen den Schritt der Aufklärung zu Ende gehen. Und da habe ich auch noch jemanden an meiner Seite. Und da zeige ich Ihnen mal ein Buch, das ist in diesem Jahr herausgekommen. Das ist ein Schweizer Philosoph. Das Buch heißt Eine Demokratie für das 21. Jahrhundert. Und dieser Schweizer Philosoph, Professor an der Universität in Freiburg, hat dieses Buch geschrieben und hat sich ganz eindeutig dafür ausgesprochen, es ist Zeit, den Weg in die direkte Demokratie zu gehen. Und er hat fantastisch, auch ergänzend zu meinem Buch, ausgearbeitet, dass all diese Argumente, die von den Repräsentanten oder den Mainstream-Medien kommen, warum nur das richtige System ist und eine direkte Demokratie ins Verhängnis führt, so wird es uns ja dargestellt. Das hat er alles sehr schön dezidiert auseinandergenommen und hat gesagt, das parlamentarische System ist obsolet. Und genau da sind wir. Ich denke, wir sind in einem Punkt der Geschichte, wo wir heraustreten müssen aus diesem repräsentativen System. Das war nur ein erster Schritt raus aus dem Feudalismus. Wir müssen endlich den Weg in die Demokratie wagen. Und da dürfen wir, das ist meine Meinung, nicht darüber streiten, ob wir nun Krieg führen wollen und nicht führen wollen oder ob die Maßnahmen richtig waren in Corona-Zeiten und so weiter. Da beißen wir uns fest. Und viele andere, es gibt ja so viele Dinge, wo wir anderer Meinung sind als die Regierenden. Nur da beißen wir, denke ich, uns fest. Da können wir auch letztlich sehr schnell, da sind wir Verschwörungstheoretiker, wobei ja, wie wir meinen, die Verschwörer sitzen eigentlich in der Regierung und nicht im Volk, ist es eigentlich umgekehrt. Aber das können wir nicht umdrehen. Aber was wir eventuell und wofür sie packen können, ich gehe ja immer als Jurist aus, wenn ich einen Fall bearbeite, wo kann ich den Gegner packen, auch wenn die aussichtslos, die Situation so aussichtslos sie auch sein mag. Ich muss doch immer denken, wo kann ich ihn packen, Herr Lenz? Und ich denke, Artikel 146, das ist das Einfallstor zur direkten Demokratie. Und wir müssen sie zwingen. Wir müssen sie zwingen. Das, was sie uns versprochen haben. Das, was sie uns versprochen haben. Und nur das ist Demokratie. Dass wir das endlich umsetzen, dass das deutsche Volk erstmal überhaupt begreift, was Demokratie ist. Und das kann man erst begreifen, wenn man über Demokratie diskutiert. Wenn man über eine Verfassung diskutiert. Und Herr Lenz, es ist ganz schlicht und einfach der erste Schritt in einen demokratischen Staat, dass das Volk sich eine Verfassung gibt, über eine Verfassung diskutiert, wie die denn nachher auch immer aussehen will. Und das ist der erste Schritt. Und den hat man uns bereits 1949 verweigert. Man hat uns das Grundgesetz vorgesetzt. Das war ja abgesprochen über den Siegermächten. Und dann hat man das in den Parlamenten, in den Landesparlamenten in der Westzone ratifiziert. Und man hat uns aber in die Präambel und in 146 damals reingeschrieben, aber wenn die Wiedervereinigung kommt, dann dürft ihr über die Verfassung diskutieren und abstimmen. Und das hat man geändert und hat das jetzt auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Und warum macht man das, denke ich? Das macht man doch nur, weil man Angst davor hat, dass dieses tolle System, was man hier geschaffen hat, was einem ja alle Macht gibt, man kann alles bestimmen, man kann alles abstimmen, auch wenn Sie was ja auch viel diskutiert wird, gibt es einen tiefen Staat? Gibt es diese Finanzmagnaten, die überall eingreifen? Machen die die Gesetzesvorschläge und so weiter und so fort? Dieses System ist doch perfekt austariert. Und davor haben Sie Angst, dass doch das Volk in einer Volksabstimmung sagen könnte, Moment, lass uns doch noch mal über eine Verfassung nachdenken, diskutieren und die einzelnen Schritte einer Verfassung durchgehen. Und das sollten wir in der Tat in Angriff nehmen.
Herr Willemer, verstehe ich Sie richtig? Sie möchten die Berufspolitik abschaffen, diese Leute einfach freistellen und zurückschicken in die Produktion und oder in bürgerliche Berufe oder in Rente und stattdessen Volksabstimmungen in allen grundlegenden Angelegenheiten?
Ja, es hört sich ja sehr kompliziert an, wo man sagt, das kann ja gar nicht funktionieren. Und dazu hat auch Herr Sommer, den ich ja gerade erwähnt hatte, auch ganz deutlich gesagt, es kann funktionieren und es wird funktionieren. Und wir sehen das ja auch doch in der Schweiz, wo ja doch sehr starke Ansätze direkter Demokratie sind. Und aus welchen Gründen auch immer, komischerweise, ist, glaube ich, die Schweiz das wohlhabendste Land der Welt.
Direkt demokratisch schon seit 1848 verfasst.
Ja.
Was Sie auch in Ihrem Werk darlegen, dem Plebiszit, dem Volksentscheid, der direkten Demokratie, also der Eingriffsmöglichkeit des Volkes in im Grunde jede Angelegenheit, die das Staatswesen und das politische Feld betrifft, wird oft damit kritisiert, das Volk sei eben zu dumm. Es unterliege, also wir seien einfach zu blöd, wir unterlegen irgendwie Stimmungsschwankungen und könnten, also hätten einfach die Weisheit nicht, um in die Zukunft zu blicken und wirklich zu wissen, was gut für uns ist. Das wissen dann nur unsere Repräsentanten, die dann eine Regierung wählen, die dann wiederum rückwirkt auf die Repräsentanten, die auswählt und wie sie ja dargelegt haben, sogar auch auf die Justiz sie speist aus einem vermachteten Parteienapparat, den Sie mit Karl Jaspers Parteienoligarchie nennen. Also sozusagen ein Klüngel, in dem im Grunde schon vor alles feststeht. So eine Scheindemokratie, die Sie da darlegen in Ihrer Analyse und die ja heute auch Millionen von Menschen erleben und bekämpfen. Also es geht da weit über sozusagen die Artikulation von Unzufriedenheit hinaus. Im Grunde hat sich, wie es vielen scheint, Ihnen, mir auch, die düstere Prognose von Karl Jaspers 1966 bewahrheitet, allerdings nicht mit der damaligen Großen Koalition, die wenig später auftrat, sondern eben mit der de facto Großen Koalition ab 2005, die im Grunde bis in die Gegenwart anhält. Also eine schwarz-rot-grün-gelbe Allparteienkoalition, mittlerweile auch mit Teilen der AfD, die sozusagen bekämpft wird und dann schließlich eingemeindet werden wird, ist zu vermuten. Das heißt, Sie wollen die Parteien, so wie sie sich heute darstellen, ja offenbar nicht zerstören, nicht abschaffen, nicht verbieten, aber überwinden. Und Leute direkt dem Volk, also sozusagen direkt zum Recht verhelfen. Und damit, wie Sie auch schreiben, die Parteien und ihre intellektuelle Kamarilla, also sozusagen das Vorfeld in Medienkonzernen, überwinden durch direkte Volksentscheide und dann auch die Einführung einer neuen Verfassung nach Artikel 146 Grundgesetz. Aber ist es denn nicht so, dass wir zu blöd sind? Wir kriegen es ja einfach, wir kriegen es nicht hin, wir sind einfach Meschugge, wir haben es nicht drauf, wir brauchen einfach Ziehväter und wenn man uns ließe, dann würden wir die Todesstrafe wieder einführen, wir würden in der NATO bleiben, wir würden Krieg gegen Russland führen und wir würden einfach aus einer Laune heraus entscheiden, ach heute setzen wir mal Säuglingen und Gebärenden Masken auf, weil es ist ja eklig, wenn wir uns immer so anniesen, auch noch im Kreissaal. Also zu solchen Schwankungen scheint ja das Volk zu neigen aus Sicht der Repräsentation.
Aus Sicht der Repräsentanten neigt das Volk zu diesen Dingen. Und das hat auch Professor Sommer, als philosophischer Professor, hatte ich glaube ich schon gesagt, an der Universität in Freiburg, sehr schön auseinandergenommen, dass dem nicht so ist. Und mir geht es ja auch nicht darum, dass man die Repräsentanten abschafft, sondern ich wäre auch weiter dafür, wobei das ist nur meine Meinung. In einer Diskussion über eine Verfassung ist das eine Meinung, die ich jetzt hineintrage, wie eine Verfassung gestaltet werden könnte. dann könnte es nach wie vor diese Parteien geben. Überhaupt kein Problem. Nur man darf ihnen diese Macht, die sie jetzt haben, nicht mehr lassen. Diese Macht muss dorthin, wo sie in einer Demokratie nun mal ist, beim Volk. Das Volk hat die letzte Entscheidung, über die Schicksalsfragen zu treffen. Schluss, aus, Punkt. Und dieses Argument, das Sie jetzt ja eben so schön nochmal vorgebracht haben, das Volk ist zu dumm. Und da bin ich in meinen Recherchen, abgesehen davon, dass Karl Jaspers das auch nicht findet, dass das Volk zu dumm ist, sondern ihm also wesentlich mehr zutraut als halt die Repräsentanten und Mainstream-Medien, die sich über das Volk hermachen, sondern ich bin gestoßen auf Aristoteles. Und Aristoteles hat, das war so im 4. Jahrhundert vor Christus, hat er sein Werk Politik herausgebracht. Und er hatte sich auch, wie wir hier gerade, Gedanken gemacht, wie könnte so ein Staat aussehen? Und er sagte, ja, wenn, und damals war die Diskussion, dass man eben auch eine Oligarchie hatte. Oligarchie damals in dem Sinne, die Reichen beherrschen die Armen. Die Armen sind die, ist die Mehrheit, die Reichen, wie immer, die Minderheit, so wie bei uns auch. Und er hat dafür plädiert, und auch da begann es schon, es entstand ein Mittelstand. Und bei uns sagt man ja auch in Europa, der Mittelstand ist das Rückgrat der Gesellschaft. Der Mittelstand schafft die Werte. Der Mittelstand stellt die personellen Ressourcen bereit. Das ist der Mittelstand. Das sind die Abermillionen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, die kleine Betriebe haben. Das ist der Mittelstand, größere Betriebe, mittelständische Betriebe. Das ist der Mittelstand. Und Aristoteles hat gesagt, auf diesen Mittelstand können wir uns verlassen. Denn die Reichen neigen zu Übermut, so hat er es gesagt, und zu großen Verbrechen. Und deshalb müssen wir es dem Mittelstand überlassen. Dort, wo es schon damals mittelständische Größenordnung gab, wo man sagte, oh, der ist schon relativ wesentlich dabei, diesen Staat zu bestimmen, funktionierte das Staatswesen auch schon recht gut. Und er sagte, Mittelstand heißt Maß, die Mitte. Maß, die Mitte. Und dann jetzt zur Dummheit, zum Mittelstand. Schauen Sie sich doch den Mittelstand in Deutschland an. Wer hat denn das Wirtschaftswunder auf die Beine gestellt? Wer hat all das geschaffen? Das waren, ja, wir, der Mittelstand, der sich hingestellt hat, das gemacht hat. Damals, ich bin in Hamburg gewesen, ab 1950 bin ich erst dort gewesen. Und um mich herum, ich bin aufgewachsen in einem Trümmerfeld. Vom Zweiten Weltkrieg, Hamburg-Hamm, haben Sie auch gehört, war total zerstört. Das war das einzige Haus. Um uns herum Trümmer. Und wer hat die Trümmer beseitigt? Zunächst die Trümmerfrauen, so hieß es ja. Und dann waren es die Kriegsgefangenen, die dann wieder zurückkamen. Und sie haben angepackt, so wie mein Vater, der aus der russischen Kriegsgefangenschaft dann 44, 45, 46, glaube ich, kam er zurück schon. Und die haben angepackt. Wenn ich mir vorstelle, was mein Vater damals alles gemacht hat, mit den Verhältnissen. Und ich erinnere mich an ein Bild aus dem Hamburger Hafen aus dieser Zeit, der total zerstört war und wo dreckige Arbeiter versuchten, das, was zerstört ist, beiseite zu räumen und daraus wieder eine Werft zu machen. Wer war das? Waren das die Politiker, die da geschuftet haben? Nein, es war der Mittelstand. Und ich will ja nicht da sagen, dass die Politiker in dieser Zeit schlechte Arbeit gemacht haben, sondern diese Leute, die diese Leistung erbringen und auch jeden Tag erbringen. Ich meine, ich habe es ja selber gesehen als Selbstständiger. Ich war immer Einzelkämpfer. Um das alles hinzubekommen, welche Phasen habe ich durchlebt, wo es wirklich schwierig ist, diese oder jene Entscheidung treffen zu können. Das waren komplizierte Entscheidungen, wo ich manchmal gesagt habe, oh Gott, wenn das mal gut geht. Die habe ich treffen müssen. Und ich bin ja nicht der Einzige, es sind Millionen in Deutschland, Millionen in Europa. Die sind absolut in der Lage, rational, und das ist das Entscheidende, Und dann sind wir genau an dem Punkt. Der Mittelstand ist die Mitte, wie Aristoteles das sagt. Wir sind das Maß der Mitte. Und wir können, weil wir es ja gewohnt sind, wir müssen rational handeln. Ich kann nicht irrational meinen Betrieb führen. Keiner im Mittelstand kann irrational seinen Job machen. Das geht nicht. Während die Repräsentanten, die können sich in Luftschlösser flüchten. Die können über zum Beispiel, ich greife es mal raus, unkontrollierte Migration diskutieren und sagen, das wollen wir. Oder sie können eine Energiewende sich vorstellen und Deutschland in irgendeiner bestimmten Form gestalten zu wollen. Das können sie sich vorstellen. Aber das sind, wie ich meine, das sind Anwandlungen, die mit Rationalität häufig nichts zu tun haben. Das sind Ideologien. Und dazu neigen die Repräsentanten eben zu sehr. Und ich meine, gerade sehen wir das jetzt in der Entwicklung, wie bestimmte Dinge, Wokeness, Cancel Culture und wie das alles so heißt, Gendertum, wie das gehandhabt wird. Dahinter stecken doch Ideologien. Ich als Mittelständler kann doch nicht meinen Laden mit einer Ideologie führen. Ich muss rational jeden Tag das und das und das entscheiden, mit meinen Mitarbeitern zusammen. Und ich habe das Glück, dass ich also immer doch exzellente Mitarbeiter hatte. Auch denen traue ich alles zu. Und wenn ich manchmal, Sie merken, ich rede mich jetzt ein bisschen in Rage, wenn ich mich manchmal mit meiner Verkäuferin in meinem Getränkeladen unterhalte, wenn Sie die sehen würden, würden Sie sagen, naja, da kann ja nicht groß was rauskommen. Nicht so, man hat ja diesen Hochmut, ne? Ich habe mich immer sehr gut mit ihr unterhalten. Wir haben viel gelacht miteinander und wir haben auch viel über Politik gesprochen. Und wie sie die Politik beurteilte, da würde doch jeder sagen, wieso kann diese Frau so scharfsinnig politische Abläufe analysieren? Das kann sie doch eigentlich gar nicht. Und deshalb bin ich absolut davon überzeugt. Weil der Mittelstand ist ja die Mehrheit. Das sind, ich denke, von diesen 80 Millionen, 60 Millionen oder so zurzeit noch ist Mittelstand, den man da einordnen kann. Ne? Wahrscheinlich noch viel mehr. Und diese 60 Millionen können rational entscheiden. Und das wird uns immer abgestritten. Und wir können es. Und nur wir sind in der Lage, rational zu entscheiden. Denn die Repräsentanten, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, werden dann auch noch beeinflusst von der NGO, von der NGO, von dem Finanzmagnaten, von dem Industriemanager. Und das ist das Problem. Und deshalb haben sie Angst vor der Volksherrschaft. Weil sie können jetzt nicht 60 Millionen, die da abstimmen, Wahlberechtigte, denen können sie nicht irgendwelche Vergünstigungen geben. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Denen können sie das nicht. Sie können zwar eine Propaganda ohne Ende betreiben. Man sieht es ja zum Beispiel im Brexit, ne? Da wurde eine Propaganda ohne Gleichen betrieben, bloß nicht aus der EU austreten, in der EU bleiben. Das wurde super durchgeführt.
Obwohl der Austritt aus der Europäischen Union nach Artikel 50 Absatz 1 des Vertrags über die EU absolut vorgesehen war. Ja, das mag, mögen dann andere Regierungen nicht so mögen, dass dann ein Land austritt, aber es war im Vertragswerk von vornherein inkludiert eingeschlossen, dass es diese Möglichkeit gibt. Die hat England respektive Großbritannien dann eben wahrgenommen. Kleine Ergänzung, bitte.
Ja. Und Sie sehen, Herr Lenz, wenn ein Volk von dem Gebrauch macht, was eigentlich in den Gesetzen niedergeschrieben ist, die aber den Repräsentanten nicht so richtig passt.
Ja, dann darf Artikel 146. Ja.
Und bei Artikel 146 genau das haben sie gemacht. Und da denke ich, können wir diese Parteien ein bisschen für uns vorantreiben. Sagen, dieses Versprechen, das habt ihr uns gegeben, das müsst ihr jetzt einlösen. Wo ist das Problem? Es kann ja sein, dass dieses, wie ihr meint, doch überwiegend dumme Volk sagt, ach so, interessiert mich nicht weiter, wir stimmen wieder dafür, dass das Grundgesetz endgültig unsere Verfassung ist und dann ist die Sache geklärt. Aber selbst davor haben sie natürlich Angst, weil es sein könnte, diese Diskussion ist nicht mehr beherrschbar. Sie können sie nicht mehr beherrschen. Und es kommt dann nachher doch etwas heraus, dass das Volk sagt, Moment, warum eigentlich nicht? Da redet dieser Wille immer irgendwas immer von Volksherrschaft, der Staat in Händen des Volkes. Ach, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und einer meiner Lieblingsmoderatoren, ich weiß nicht, kennen Sie auch, Roger Köppel, direkte Demokratie, ist ja ein absoluter Verfechter, empfiehlt uns das auch und hat auch davon gesprochen, Deutschland muss verschweizern. Das ist der Weg. Und er sagte es auf den Punkt. Er sagte, wenn die Herrschenden auch nur einen Bleistift von unserem Geld kaufen wollen, müssen sie uns fragen. Und da gibt es diese Exzesse nicht, die wir jetzt erleben, ja, Ausbau des Bundeskanzleramts, 1 Milliarde. Oder diesen Riesenbundestag. Glauben Sie, dass diesen Riesenbundestag das deutsche Volk auch nur 1 Minute finanzieren wollte, wenn es sagen könnte, nein, das wollen wir nicht?
Nein, das glaube ich nicht.
Ja, da, und so gibt es ohne Ende Entscheidungen. Und ich denke, praktikabel sieht man ja, wie es in der Schweiz funktioniert. Da hat man ja schon ein Vorbild, wo man sich ausrichten kann. Und das bedeutet ja, es gibt weiter eine Regierung. Es muss ein Gewaltmonopol nun mal geben, bestimmte Gesetze. Da muss einer dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Und ich denke auch als Beratungsorgan, natürlich das Parlament auch mit den Parteien Ratschläge erteilen. Das sind ja doch die Experten, nicht? Das so sagen sie uns doch immer. Das sind doch diese Erleuchteten, darf ich das mal so ausdrücken? Das sind doch die Erleuchteten. Und dann sollen uns die Erleuchteten doch sagen, was richtig ist. Und dann holen sie dann noch aus der Wissenschaft, holen sie jetzt ja immer, nicht? Ihre Experten raus, die das dann auch noch mal genau so erzählen, wie es die Parteien haben möchten. Und das können sie ja alles gerne machen. Aber dann gucken wir uns das an. Und dann bei irgendeiner Gesetzesvorlage diskutieren wir das vielleicht auch ein Vierteljahr. Und dann entscheiden wir. Und ich denke, das ist der Weg, den wir unbedingt versuchen sollten.
Und dann stimmen wir ab per Volksentscheid. Das heißt, es wird aufgerufen zu einem bestimmten Wahltag, an dem dann nicht die verschiedenen Farben der Parteien angekreuzt werden und deren aus den zentralen vorgegebenen Kandidatenlisten, die wir dann mitwählen müssen, sondern wir würden dann entscheiden, sachbezogen zu Gesetzesvorlagen. Also etwa, ob wir Rüstungsgüter in die Ukraine liefern wollen, also in einen Kriegskonflikt hinein und könnten das dann abstimmen. Und nun würde zuvor dann diskutiert werden müssen. Es würde wohl notwendigerweise auch geschehen bei der Arbeit in den Familien etc., weil Aushänge eben für diesen Wahltag gemacht werden müssen, zumindest Zeitungen, Fernsehsender etc. diese Wahl, dass sie stattfinden werde, eben ankündigen müssen, selbst wenn dann die übliche Propaganda nachgeschaltet würde. Und also würde im Volk wohl eine Diskussion auf die eine oder andere Art ablaufen müssen darüber. Insofern die Frage, dieser Vorwurf an die direkte Demokratie, diese sei ja sozusagen, die wirke spaltend, die würde das Volk auseinandertreiben. Es würde dann immer also 51% zu 49% Entscheidungen geben, wenn überhaupt. Und am Ende hätte man trotzdem ein seltsames Ergebnis, mit dem man, in dem eine Mehrheit, von der man gar nicht weiß, ob sie wirklich die echte Mehrheit ist, dann entscheiden würde. Würde das wirklich so kommen? Ist das die Erfahrung, die etwa in der Schweiz oder auch in anderen Ländern, in denen Volksabstimmungen regelmäßig durchgeführt werden, gemacht wurden?
Ja, und da ist es ganz einfach. In der Schweiz wurden diese Erfahrungen nicht gemacht. In der Schweiz gibt es keine Spaltung der Gesellschaft. Bei uns gibt es komischerweise eine Spaltung der Gesellschaft. Und was ich dort erlebe, jetzt bei diesen Themenkreisen, Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, unkontrollierte Migration, wie es dort in den Familien aussieht, es ist verheerend. Es ist verheerend. Und das ist erst seit, ich würde sagen, ein paar Jahren. Ich würde sagen, das ist so ab der Merkel-Regentschaft hat es langsam angefangen und wurde immer verstetigter. Diese Spaltung. Und ich will nur ein Beispiel sagen aus meiner Vergangenheit, meiner Kindheit, meiner Jugend. Sie merken es ja, ich habe doch manchmal ein bisschen eigenartige Ideen. und Vorstellung. Das habe ich ja heute doch mehrfach zum Ausdruck gebracht. Und das fanden meine Eltern auch. Meine Eltern fanden, dass meine Vorstellungen doch ziemlich abwegig waren. Und ich war schon damals immer in der Opposition, obwohl ich in der SPD dabei war oder auch in der CDU, aber ich hielt von den Parteien komischerweise nichts, oder von ihren Maßnahmen. Ich war immer dagegen, insbesondere damals 68er Revolte der Studenten, heißes Thema.
Zuvor noch hatten Sie sogar mal einen Besuch in Ost-Berlin gemacht, in einem FDJ-Büro. Ist das richtig? Was haben Sie dort für Erfahrungen gemacht?
Ja, und ich will vielleicht nochmal, das komme ich gleich da zurück, mit meinen Eltern. Und als ich meine Frau kennenlernte, durfte sie dann ja auch mit bei uns am Abendtisch dann zu Hause sitzen. Ich lebte ja dann weiterhin erstmal, wie sich das gehörte, bei meinen Eltern. Und sie war erschrocken. Meine Eltern und mein Bruder und ich, wir diskutierten in einer Härte und Unerbittlichkeit, so schien es ihr, die konservative Seite, die Eltern und ich glaube, Sie hatten es schon erwähnt, wurde von meinen Eltern dann als Salonkommunist, weil ich auch das süße Leben ein bisschen liebte, wurde als Salonkommunist bezeichnet und es hieß dann immer zum Schluss, geh doch rüber, wenn dir hier alles nicht gefällt, geh doch rüber. Ja. Und ist das Verhältnis zu meinen Eltern dadurch beschädigt worden? Und wir hatten fast jeden Abend solche Diskussionen. Es wurde nie beschädigt, sondern meine Eltern haben letztlich meine komische Meinung akzeptiert. Und mein Vater sagte dann häufig nach dem Abendessen und nach dieser harten Diskussion, Friedemann, lass uns mal eine Runde Schach spielen wieder. So habe ich es erlebt, wie kontrovers diskutiert wird. Und das müssen wir erst wieder lernen. Das müssen wir wieder lernen. Und das ist zerstört worden. Dass man so miteinander diskutieren kann, so heftig, oder einer meiner besten Freunde, sein Leben lang CDU gewählt. Ich habe mit dem Reisen gemacht. Ich war letztlich auf der völlig anderen Seite. Und es war kein Problem, dass man politisch nicht so identisch tickte. Aber was jetzt wir erleben, ich das auch teilweise von meinen Mitarbeitern höre, aus ihren Familien, wie da die Familien zerbrechen, wie sie nicht mehr miteinander gesprochen wird, wie eine Verbitterung dort eingezogen ist, wegen dieser Themen, die wir eben schon mal so vorsichtig angetippt haben, das ist schrecklich. Und das zerstört, da bin ich fast davon überzeugt, das zerstört eine Gesellschaft und insbesondere die letzten Reste von einem demokratischen Staat. Das wird zerstört. Und da sind wir an einem ganz, ganz tiefen Punkt. Und ich hatte neulich meinem Sohn gesagt, der ein bisschen anderer Meinung ist, nicht der Sohn, der hier Jurist ist, mit mir zusammen das macht, sondern ein anderer Sohn ist Arzt und seine Frau auch. Und wir haben ein bisschen andere Meinung. Und da habe ich ihm gesagt, mehr aber auch nicht. Ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich so. Auch wenn Sie merken, ich bin eigentlich doch relativ gut drauf. Ne? So. Aber ich habe das Gefühl, wir leben in der dunkelsten Zeit, die Deutschland 1945 erlebt hat. Wir leben in der dunkelsten Zeit. Gerade dieses Thema.
Und wieder verlassen Hunderttausende und über Millionen Deutsche das Land, insbesondere Ärzte, Journalisten, Anwälte, Intellektuelle und dann Leute, die es sich auch leisten können, aus dieser finsteren BRD zu flüchten und aus Gründen der Verfolgung. Und wie Sie beschreiben, eben auch insbesondere demokratisch gesinnte Leute, die in Bausch und Bogen mit allerlei Verfemungen belegt werden. Ja, also ich würde mich da Ihrer emotionalen Analyse auch anschließen. Mindestens seit 1945, ja, die finsterste Zeit. Sie wollen uns da einen Weg hinausbahnen, Herr Willemer. Insofern, Ihr Buch zeigt zwar auf dem Titel das berühmte Bild des zerstörten Reichstages, wo heute der Bundestag beherbergt ist, also unsere Repräsentation beschreiben das Scheitern der repräsentativen Demokratie, dies als Tragödie nehmen in Ihrem Demokratiediskurs Bezug auf insbesondere Max Weber und Karl Jaspers und entwickeln eben eine Aussicht, wie wir uns neu verständigen können, wie wir unsere eigene Verfassung machen könnten. Nun hat sich ja gezeigt, da mal eine Invektive fast schon, dass die Regierung und die angeschlossenen Funkhäuser und die entsprechenden Einflussagenturen ja im Grunde jede Idee aus dem Volk aufgreifen und dann pervertieren, umdrehen, für die eigenen Zwecke einsetzen. Wann wird uns die Regierung oder sozusagen regierungsnahe Kreise und konzernnahe Kreise den neuen Verfassungsentwurf für unser Land vorstellen, dem wir dann noch zustimmen dürfen, mit einem großen Ja-Kreuz und einem ganz unten irgendwo in der Ecke noch versteckten Nein-Ankreuz-Möglichkeit? Werden die das einfach übernehmen? Also Ideen, wie sie die Demokratiebewegung hat, wie sie Joseph Beuys schon in den 70ern aufgebracht hat, wie nicht ohne uns die hat und viele andere das aufbringen, wird uns ein solcher Zirkel aus Konzernen und Regierungsjunta und Medienagenturen demnächst unsere neue Verfassung präsentieren und wir dürfen dann abstimmen gehen.
Ja, also wenn Sie uns unsere neue Verfassung präsentieren, dann ist es schon wieder der falsche Weg, nicht? Die haben uns gar nichts zu präsentieren.
Ja.
Und da meine ich, haben Sie ein Problem. Sie können nicht das, was die Aufklärung hervorgebracht hat, und wo wir, wie ich schon sagte, noch nicht zu Ende gegangen sind, diesen Weg, den können Sie uns nicht kaputt machen. Sie können nicht bestreiten, dass nur das Volk die vorverfassungsgebende Gewalt hat. Wir haben die vorverfassungsrechtliche verfassungsgebende Gewalt. Nur wir geben das. Wir entscheiden, wer was in einem Staat zu sagen hat. Darüber zu diskutieren, sagen wir, ihr könnt damit ankommen, ihr könnt Vorschläge machen, aber wir müssen da konsequent sein und sagen, nein, wir als Volk entscheiden das. Und das, meine ich, ist mit dem Artikel 146 im Grunde genommen vorgegeben. Und wir könnten auch, denke ich, die Argumente sehr leicht entkräften, indem wir sagen, Leute, ihr habt es in die Präambel reingeschrieben. Da steht, das Volk hat sich das deutsche Volk hat sich diese Verfassung Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt gegeben. Und stimmt das? Nein, stimmt nicht. Und was haben die Väter des Grundgesetzes gesagt in ihren Beratungen? Ja, das soll dann das deutsche Volk später machen, denn das ist der entscheidende Akt für eine Demokratie, dass das Volk sich die Verfassung gibt. Und wir diskutieren in der ersten Phase, damit wir gar nicht in diese Details hineinkommen, dürfen uns gar nicht auf diese einzelnen Gespräche einlassen, sondern wir sagen, wir wollen nur das, dass wir diesen ersten Akt darüber entscheiden, wollen wir dieses Grundgesetz einfach sagen, okay, das war's, gute Arbeit, lass es so sein, oder lass uns entscheiden, wir wollen über eine neue Verfassung diskutieren und darüber abstimmen. Ob die dann direkt demokratisch wird oder, ich sag mal übertrieben, ob wir dann wieder einen König wählen wollen, Herr Lenz, das ist wieder eine ganz andere Frage. Sondern das Entscheidende ist, und da meine ich, haben Sie Schwierigkeiten. Wie gesagt, es steht bei euch in der Präambel, oder in unserer sogar, ist ja unsere, nicht Ihre, sondern unsere Präambel. Es steht in 146, auch wenn ihr das so ein bisschen verwaschen habt. Und es ist das Gut der Aufklärung, dass das Volk sich die Verfassung gibt.
Und diesen Artikel 146 Grundgesetz zitieren wir jetzt einmal kurz. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Und nun, Herr Willemer, fangen wir doch einfach an, in allen Wahlkreisen Urnen aufzustellen, bundesweit Aushänge zu machen. Wir gehen jetzt die Sache an und lassen dann das Volk erstmal abstimmen, ob es sich, eine verfassungsgebende Versammlung bestimmen möchte, die dann zunächst mal diese Verfassung auf Basis des Grundgesetzes ausarbeitet. Und dann kann man ja hingehen, abstimmen. Ja, ich bin dafür, dass das geschieht. Stelle mich vielleicht selber auch zur Verfügung. Das kann man ja entsprechend einrichten. Ja oder nein, ich bin sehr zufrieden, so wie es ist. Ich möchte so repräsentiert werden. Ich finde es insgesamt so vollkommen in Ordnung, wie es läuft, zumindest strukturell. Und dann wird abgestimmt. Was würde dann geschehen? Könnten wir diese Wahlurnen auf allen Marktplätzen in der BRD ungestört aufstellen und unsere Wahl durchführen?
Also nach dem, was bisher abgelaufen ist, zumindest in den letzten Jahren, könnte man Zweifel haben. Und in der Kommentierung vom Grundgesetz steht in allen Kommentaren, dieser Weg, den kann uns nur, ist auch perfekt, kann uns den Souverän, kann uns nur das Parlament eröffnen. Nur das Parlament ist berechtigt, uns das Recht einzuräumen, über unsere Verfassung abzustimmen.
Sagt das Parlament. Dem entgegen steht ja noch das Naturrecht, das Völkerrecht, das Menschenrecht.
Ja, aber so steht es in den Kommentaren. Und, da wir zurzeit ja das Grundgesetz haben, denke ich auch, dass wir nicht drum rumkommen. Da bin ich vielleicht zu sehr Jurist. Das andere würde wieder gelten, ach, da machen wieder so ein paar Verschwörungstheoretiker, Spinner oder wie sie alle heißen, machen da so eine Aktion. Und ob sie dann auch das Volk gewinnen können für so eine Geschichte, dann tatsächlich zur Urne zu gehen und es nachher vielleicht nur 1 Million sind oder noch weniger, weiß ich nicht. Und wir hatten vielleicht, um das schon mal anzustoßen, ich habe eine Bürgerinitiative, Gemeinwohldominanz, beraten und das mitinitiiert. Wir haben alle Parteien im Deutschen Bundestag angeschrieben. Das Schreiben an diesen Bundestag, an alle Fraktionen, ist maßgeblich von mir entworfen worden, haben wir angeschrieben vor ein paar Wochen und aufgefordert, nun den Weg frei zu machen, nach Artikel 146 ein Gesetz zu verabschieden, dass das deutsche Volk darüber abstimmt, im Grundgesetz, ja, ohne Wenn und Aber, oder wir wollen über eine Verfassung abstimmen und neu diskutieren. So wie es 146 vorsieht. Von allen Parteien, die da im Bundestag vertreten sind, hat eine Partei, die SPD, darauf geantwortet. Alle anderen Parteien totschweigen. Und daran erkennt man, sie wollen es auf keinen Fall. Und die SPD hat es sehr schön auf den Punkt gebracht, hat gesagt, es sei nicht sinnvoll.
Na, herzlichen Dank. Deine SPD.
Die SPD hat natürlich recht. Für die Parteien ist es nicht sinnvoll, darüber zu diskutieren. Und wir müssen uns auch im Klaren sein, dass das nicht einfach ist, liegt ganz einfach daran, weil wir die letztlich von den Parteien zementierte Macht, die haben diese Macht, dass, und immer wenn es um Macht geht, es ist nicht ganz einfach, jemanden, der die Macht hat, davon zu überzeugen, eventuell von dieser Macht was abzugeben oder, was sogar mal da rauskommen würde, sie sind komplett machtlos. Stellen Sie das Ergebnis der Parteien für die Parteien vor. Wir entscheiden, es gibt keine Parteienfinanzierung mehr. Wir entscheiden, alle öffentlichen Ämter müssen ausgeschrieben werden. Die dürfen nicht mehr mit Parteimitgliedern so einfach bestellt werden, sondern die werden ausgeschrieben. Das bestimmen wir. Wir entscheiden, dass jetzt, wie ich schon sagte, Sie diesen Bleistift, den Sie kaufen wollen, uns erst mal fragen müssen. Sie haben die Macht zurzeit, und zwar, ja, man kann sagen, totalitär fast. Sie haben die totale Macht. Und jemanden davon zu überzeugen, darüber zu diskutieren, diese Macht vielleicht dem abzugeben, der sie eigentlich haben sollte, das ist schwer.
Demgegenüber stehen seit nun fast 3 Jahren Millionen und Abermillionen von Demokratinnen und Demokraten in Deutschland, in der BRD, und wenden sich gegen diesen totalitären Apparat, den sie sich nicht ausgesucht haben und den sie schlichtweg nicht haben wollen und den Sie, wie Sie darlegen, auch überhaupt gar nicht brauchen. Denn es gibt andere Möglichkeiten, ohne Berufspolitik oder sozusagen nur mit sehr eingeschränkter Ehrenamtsbezahlung etc. Und eben die Möglichkeit direkter Demokratie durch Volksabstimmung auch in den grundlegenden Fragen. Nicht nur auf kommunaler Ebene, wie nun der neue Park gestaltet werden soll oder ob es der Kindergarten irgendwie einen kleinen Extrafonds bekommen darf oder nicht. Und so enden Sie auch in Ihrem Werk mit dem Schlusswort hier aus dem zweiten Akt. Sie bauen es ja nach Akten auf. Lasst uns den Mut zur Vollendung der Demokratie in Deutschland haben. Lasst uns die Parteienherrschaft beenden. Lasst uns alle Staatsgewalt in die Hände des deutschen Volkes legen. Erinnert mich dann allerdings auch daran, wie viele Institutionen doch dann noch mit drin hängen in dem ganzen Apparat. Zum Beispiel die historisch geschichtsträchtige Kirche, Gethsemane-Kirche in Berlin, wo es also bei den Montagsspaziergängen, die dort jeden Montag also beginnen und auch dort enden in Berlin, ein Plakat aufgehängt wurde mit 2022 ist nicht 1989, also diese Reminiszenz an das Ende der DDR. Und die Demonstranten dort sagen, doch, das ist es. Es ist im Grunde noch mehr als 1989, denn dort war ja durchaus auch eine aufwallende Stimmung auch mitbeteiligt und eben durch Moskau eben schon im Grunde die Idee da schon fallen gelassen worden, schon freigegeben worden, im Grunde könnte man sagen, schon verkauft worden. Und man fiel dann ja vergleichsweise weich in ein nächstes System hinein, beziehungsweise das Ziel wurde nicht erreicht, der Reformdemokraten und Reformsozialisten. Diese Möglichkeit würden wir ja diesmal nicht haben. Wir müssten uns ja von Washington, Brüssel und London emanzipieren, mit Paris irgendwie tatsächlich mal auf Augenhöhe reden und nicht immer nur dorthin keifen und die nächsten Deals aushandeln und uns irgendwie neu verständigen und tatsächlich eine eigene Demokratie in Deutschland aufbauen. Jetzt ganz zum Schluss die Frage noch, geht denn das überhaupt? Deutsche sind doch böse. Wenn man Deutsche alleine lässt, den Deutschen als Volk kann man doch gar nicht trauen. Dann machen die doch einfach ganz fürchterliche Sachen. Was sind die historischen Traditionslinien, auf die Sie rekurrieren? Aus dem 21., aus dem 20., aus dem 19., womöglich auch schon in deutschen Landen im 18. Jahrhundert oder noch früher. An wem halten Sie sich? Ist das Siebenpfeifer? Sind das die 1830er, die 48er, die 1919er? So etwas würde mich zum Schluss interessieren. In welchen Dimensionen sehen Sie sich und die Demokratiebewegung seit 3 Jahren?
Also, Herr Lenz, als Anwalt versuche ich es mir immer möglichst einfach zu machen. Vielleicht jeder auch. Ne? So. Und ich nehme einfach das, was die Aufklärung, und zwar unbestritten, muss ich sagen, unbestritten hat sie das zum Ausdruck gebracht. Der Staat muss in die Hände des Volkes. Alle Staat geht vom deutschen Volke aus. So auch in der Präambel. Und ich habe einfach nur das Interesse zu sagen, lass uns das, was die Aufklärung gesagt hat, was die Verfasser des Grundgesetzes auch gesagt haben, lass uns das nun verwirklichen. Und ich würde denken, wenn es gelingen könnte, und das wäre jetzt, wie kriegen wir diese Repräsentanten dazu, uns dieses Recht einzuräumen, zumindest über eine Verfassung zu diskutieren. Mehr wollen wir ja im Augenblick erst gar nicht. Das denke ich auch, ist der erste Schritt. Dann ist es mir egal, ob wir in irgendwelchen Verbandelungen sind mit NATO oder USA und transatlantische Gemeinschaft oder wie auch immer. Ich denke, wenn hier, und Sie sprachen immer von den Millionen, die unzufrieden sind. Ich denke, im Osten sind es in der Tat sehr, sehr viele, die unzufrieden sind, was ich aus den Gesprächen höre, mit dem jetzigen System. Und es ist auch sehr häufig, dass Sie sagen, es ist fast noch schlimmer geworden, als wir das in der DDR erlebt haben. Mit der Unterdrückung, mit der Meinungsäußerungsfreiheit. Es ist also doch, wie sagt man, ein bisschen haarig zurzeit. Nicht? Und Und es wäre doch die Aufgabe, und wir müssen eben, wie die Reaktion der SPD und der anderen Parteien im Bundestag, und Sie sehen auch die AfD, die sich ja auch immer auf die Fahnen schreibt, Volksabstimmung, direkte Demokratie, kommt doch immer. Wir schreien sie an, macht den Weg frei für eine Demokratie. Sie brauchten ja nur ein Gesetz, Sie könnten ein Gesetz sogar einbringen. Wir könnten ein Gesetz einbringen, wo Sie sagen, wir wollen das, was hier jetzt gefordert wird, wollen wir in den Deutschen Bundestag hineinbringen und diskutieren. Und mal sehen, was der Deutsche Bundestag dann daraus macht. Aber auch das greifen Sie nicht auf.
Auch die AfD nicht. Ja, also auch da auch die AfD nicht. Keine dauerhafte Hoffnung. Nichts.
Ja, nichts. Und vielleicht dazu nur zur AfD auch nur noch ein Beispiel. Ich hatte der Vorsitzende, Herr Kupala, wohnt ja praktisch nebenan. Hier bei mir in der Oberlausitz. Und ich habe ihm ein Buch geschickt und habe ihm, vor der letzten Wahl war das, gesagt, und vielleicht sollte doch die AfD mal darüber nachdenken, etwas in Sachen Demokratie zu machen, in direkter Demokratie. Und vielleicht könnte, und sie konzentrieren sich nur darauf, und vielleicht könnte das dazu führen, dass ihre Stimmwerte doch ein bisschen besser werden. Und Herr Lenz blieb ohne Reaktion. Er hat sich noch nicht mehr fürs Buch bedankt.
Man ist also schon im Apparat drin, den wir überwinden wollen. Sie, Herr Willemer, als erfahrener Anwalt mit Erfahrungen in Ost und West, übrigens auch betriebliche Erfahrungen im Osten. Im Vorgespräch sprachen wir darüber. Sehr interessante Anekdoten, die da noch aufgespart sind für ein weiteres Gespräch. Sie sind Autor zudem auch des Werkes vom Scheitern der repräsentativen Demokratie, eine demokratische Tragödie. Und es geht nicht nur trist ab in Ihrem Werk, sondern Sie beschreiben den Ausweg. Im Grunde die Verfassungserneuerung von unten nach oben, also dem Urgedanken der Demokratie. Sie plädieren auf die uneingeschränkte Volkssouveränität und die Überwindung der Parteienoligarchie, zumindest die Überwindung der sozusagen Sonderstellung, die Parteien in dem Staatswesen einnehmen. Und in diesem Sinne schreiten wir gemeinsam voran und es lebe die Revolution. Vielen Dank, Herr Willemer.
Ja, vielen Dank, Herr Lenz. Einen schönen Tag noch.
Das war eine weitere Ausgabe von Apolut im Gespräch mit dem Anwalt und Buchautoren Friedemann Willemer. Bis zum nächsten Mal.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.